Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, hallo. Man hört mich gut, ne? Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Wir freuen uns. Ich bin die Hanna Brosch und ich soll heute die Seraph-Gewinner vorstellen. Der Seraph ist ein Literaturpreis für Fantastik. Der wird seit 2012 hier auf der Messe verliehen, jedes Jahr. Zum ersten Mal in Kooperation mit der Messe. Und der Preis wird in zwei Kategorien vergeben. Einmal für das beste Buch und einmal für das beste Debüt. Die Siegerin im besten Buch, das ist die Katharina Seck mit Die silberne Königin. Die ist leider heute verhindert, die lässt aber alle grüßen. Dafür haben wir dann mehr Zeit für die zweite Siegerin, das ist die Julia Lange mit Irrlichtfeuer. Und Julia liest gleich für euch aus Irrlichtfeuer. Ja, es gibt nachher noch eine Signierstunde da hinten, da könnt ihr auch das Buch kaufen, wenn ihr möchtet. Und Julia, was hat es denn auf sich mit dem titelgebenden Irrlichtfeuer? Erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
Also Irrlichtfeuer spielt in einem Stadtstaat namens Isstedt, der eigentlich sein gesamte Reichtum und sowas mit dem Export von dem Irrlicht bestreitet. Und das Irrlicht ist ein Erdgas, das dort an die Oberfläche kommt. Das ist auf der einen Seite nützlich, wenn man damit Licht machen kann und als Energiequelle nutzen. Auf der anderen Seite ist es leider auch ein bisschen gefährlich. Es brennt leicht, es kommt leicht zu Explosionen. Und dieses Irrlichtfeuer ist praktisch, wenn ich dieses Irrlicht entzünde, dann brennt es, dann kann ich es als Licht benutzen. Oder es gibt auch einen Teil der Bewohner, die durch einen Unfall das Irrlicht im Körper haben und dadurch eine Art Magie eben auch Irrlichtfeuer wirken können. Ich fange jetzt mal an mit der Lesung mit einer der Hauptpersonen, das ist Alba. Die ist eine ganz normale junge Frau, die dort lebt. Sie ist leider mit einer Art Muskelschwäche gestraft, wodurch sie den Traum hat, endlich mal fliegen zu können. Und nun dabei ist, Flügel zu basteln, aber jetzt unterbrochen wird dabei. Für einen Moment erstarb das Heulen des Sturms und in die Stille hinein erklangen die seit Jahrzehnten verstummten Glocken. Alba ließ Aale und Ledergurt auf den Tisch fallen, sprang auf und eilte zum Fenster. Krieg war das Erste, das ihr durch den Kopf schoss. Aber die Beziehungen Isstedts zu den Nachbarstaaten war ihres Wissens gut. Vielleicht war die Tyne nach all dem Regen über die Ufer getreten. Dann fiel ihr die Ursache der letzten Katastrophe ein. Das Irrlicht. Sie drückte die Stirn gegen das Glas und sah, verschwommen durch Ruß und Dreck, die vom Alter geschwächten Dächer der Fachwerkhäuser. Der Rauch ihrer Kamine zerstob im gleichen Sturm, der die leuchtenden Wolken über den Himmel jagte. Kein Blau des Irrlichts und auch sonst nichts Auffälliges. Vielleicht doch der unerwartete Tod Königin Katrinas oder... Alba blinzelte. Das Licht, es war falsch. Das war kein Sonnenaufgang. Nicht um kurz vor Mitternacht... Und nicht in dieser Richtung. Hastig entriegelte sie das Fenster. Der eisige Wind fuhr herein, riss ihr den Rahmen aus der Hand und schlug ihn scheppernd gegen die Wand. Sie beugte sich hinaus und der Sturm griff nach ihr. Über dessen Heulen und Pfeifen hinweg erklang unvermindert das Läuten der Glocken. Alba warf einen kurzen Blick Richtung Norden. Dort verschlangen die Nachtschwärze den Himmel. Nicht so im Süden, wo hinter dem schnurgeraden Giebel eines der neuen mehrstöckigen Wohnhäusers ein goldener Schimmer die Wolken überzog. Alba lehnte sich vor, doch das massive Gebäude versperrte ihr die Sicht. Eine Böe ergriff sie und brachte sie aus dem Gleichgewicht. Alba klammerte ihre Finger um das raue Holz des Fensterrahmens und ihr Blick ging wie von selbst in die Tiefe, wo die Straße vier Stockwerke weiter unten in der Dunkelheit lag. Hastig stolperte sie nach hinten, drückte das Fenster zu und legte mit zitternden Fingern den Riegel vor. Durch die dreckige Scheibe verblassten die leuchtenden Wolken. Alba hatte so etwas noch nie gesehen und auch noch nie von einem derartigen Phänomen gehört, aber die nach all den Jahren erwachten Glocken nahmen dem Himmel das Märchenhafte. Draußen im Treppenhaus polterten Schritte. Männerstimmen. Ein kurzes, hartes Lachen direkt vor ihrer Werkstatt. Albas Blick wanderte zu der gespannten Armbrust auf dem Tisch. Dann zu der Tür, an die sie nach den ersten Einbruchversuchen Metallplatten geschraubt und genagelt hatte. Doch die Schritte wurden leiser und ertönten kurz darauf über ihr, bevor sie das Pfeifen des Windes verschluckte. Alba entspannte sich. Sie überlegte, ob sie sich hinaus auf die Straße wagen sollte, um dem Leuchten nachzugehen, als sie etwas einfiel. Vom Dach aus sah man über das Dach des Nachbarhauses. Sie eilte zu dem Tisch, der beinahe die Hälfte der Wohnküche einnahm, und schob einige Skizzen zur Seite, unter denen sie ihren Schlagring fand. Sie streifte ihn über ihre fingerlosen Handschuhe, bevor sie nach der Kappe auf den Bücherstapel griff und diesen über die Zopfkrone zog. Nach einem kurzen Lauschen öffnete sie die Tür und horchte hinaus in das Treppenhaus. Erst hörte sie nichts, dann vernahm sie rechts aus der Dunkelheit ein abgehacktes Schnarchen. Es war nicht das erste Mal, dass hier jemand Obdach suchte oder sein Rausch ausschlief. Und da das Getrampel gerade eben nicht ausgereicht hatte, bestand kaum Gefahr, dass sie ihn weckte. Sie schlich hinaus und schloss die Tür so leise wie möglich hinter sich ab. Dann wandte sie sich nach links und suchte in der Schwärze nach dem Geländer, an dessen hölzernem Lauf sie sich entlang tastete. Das Schnarchen wandelte sich in ein Röcheln und setzte dann unvermindert laut wieder ein. Alba ging langsam weiter, bis ihre Schuhspitzen gegen die Treppensockel stießen. Die Stufen knarzten, als sie Schritt für Schritt in die Höhe stieg. Die Tür am Ende der Treppe stand offen, ein schwach leuchtendes Viereck in der Dunkelheit. Auf dem Dachboden dahinter pfiff der Wind durch die Lücken zwischen den Dachziegeln und zerrte an den gebleichten Laken, die über den Leinen hingen. Sie huschte zwischen ihnen hindurch über die riesigen Dielen bis zu der Luke im Dach, unter der Eisentritte in die Wand zum Nebenhaus eingelassen waren. Sie hielt inne und lauschte. In Rillen und Glockenläuten mischten sich eine Männerstimme, vielleicht auch zwei, hoffentlich nicht mehr. Mit klopfendem Herz stieg Alba in die Höhe. Auf der Hälfte des Weges zog das erste vertraute Kribbeln durch ihre Arme. Die Zähne zusammengebissen kletterte sie weiter, bis sie auf allen Vieren auf das in der Mitte flache Dach kriechen konnte. Langsam richtete sie sich auf und zog die Mütze tiefer ins Gesicht. Vergeblich versuchte sie, das verhasste Schwächegefühl in ihren Fingern zu ignorieren, das ihr wie so oft die Illusion der Sicherheit raubte, die ihr der Schlagring geben sollte. Alba sah zuerst den Hühnern nur wenige Meter vor ihr entfernt bei den Kaminen an der Dachkante. Daneben stemmte sich ein Mann und eine Frau mit gebeugten Rücken in den Wind. Zwischen ihnen stand der Himmel in Flammen. Die Hände in den Taschen verborgen und den Kopf gesenkt, schob sich Alba vorwärts. Auffallen war riskant, wenn man nicht wollte, dass die Wahrheit herauskam. Trotzdem trieb die Neugier Alba direkt auf die Rücken der drei zu, da neben dem Kamin und einem zusammengefallenen Bretterverschlag nicht viel Platz auf dem Dach blieb. Die Frau drehte den Kopf, ihr Blick huschte über das Dach, verharrte einen Herzschlag auf Alba. Diese ließ die Schulter nach vorne sacken, um kleiner auszusehen. Doch die Nachbarin, Alba glaubte, sie schon mal im Treppenhaus gesehen zu haben, wandte sich sogleich wieder ab. Einen Schritt noch, oder zwei. Dann lag die Stadt vor ihr. Hier auf der Nordseite überzog nur ein Leuchten Fürste und Kamine. Doch südlich der Tain, die wie flüssiges Gold glänzte, fraßen sich die Flammen durch Istedt. Ja, die Stadt ist jetzt nun durch die Katastrophe natürlich ein bisschen aus dem Alltag gerissen. Und Alba steht jetzt in der Ferne auf dem Dach und guckt da drauf. Andere Leute wollen natürlich nicht aus der Ferne gucken, sondern die wollen natürlich sofort wissen, was los ist. Zu ihnen gehört Karl. Der ist einer der fünf Bandenchefs, die einzelnen Viertel beherrschen, was natürlich auch der Königin nicht so passt, die mit ihrem Rat die Stadt regiert. Aber diese Herren und Damen haben eine gewisse Macht und Karl will jetzt nun wissen, was los ist. Die Hitze brannte sich in Karls Gesicht, obwohl er sie so gut wie es ging mit dem Arm abschirmte. Eisige Böen zerrten an seinem Mantel und dem breitkrempigen Hut, bevor sie die Glut in den Ruinen der Irrlichtmanufaktur weiter entfachten. Flammen zuckten in den Nachthimmel und lenkten an den Eisenträgern des Turms, dessen leichte Schieflage seine filigrane Symmetrie zerstörte. Auf seinen Gehstock gestützt, hinkte Karl durch die Menge, die sich auf der Westseite des Platzes zusammendrückte und nur durch einen glühenden Zaun von dem Gelände der Manufaktur getrennt war. Unter den gesenkten Lidern wanderte sein Blick über die Gesichter. Keines kam ihm bekannt vor, bis auf das eine, dessen Augen ebenso suchend über die Menge glitten. Karl blieb stehen. Grada berührte kaum merklich seine Schulter. »Nordwesten, knapp 3 Meter«, wisperte Karl. Unter Gradas weit in die Stirn gezogenen Kopftuch machte er ein kaum merkliches Nicken aus. Die leichte Berührung verschwand und er hinkte bewusst langsam weiter. Ohne das Gesicht, das einem von Wolfs Männern gehörte, aus dem Blick zu lassen, schob er sich durch das Gedränge näher an das Inferno heran. Beißend fuhr der Rauch in seine Nase, brannte sich ein Weg Karls Rachen hinunter. Mit Hilfe seiner Ellbogen und des Gehstocks bahnte er sich einen Weg durch die gaffende Menge. Vielleicht war es keine gute Idee gewesen, selbst in Wolfs Revier einzudringen und die gute Nachbarschaft aufs Spiel zu setzen. Aber er musste das Geschehen mit eigenen Augen sehen und wollte nicht auf Gerüchte und verfälschte Berichte warten. Schließlich hatte Karl den Mann so weit umrundet, dass er ihn aus dem Blick verlor. Er schlug einen Bogen weg von dem Inferno und zum Rand des Platzes, wo er hin und wieder über die Schulter sah. Doch die Menge hatte das Gesicht verschluckt. Vor ihm tat sich eine Gasse zwischen den rußgeschwärzten Mieshäusern auf, durch die immer mehr Menschen auf den Platz strömten. Jeder von ihnen lebensmüde oder unwissend. Auch wenn Karl in den brennenden Überresten der Manufaktur nichts hatte erkennen können, die Spalte, durch die das gasförmige Irrlicht an die Oberfläche gelangte, lag nun offen. Er wich einem zusammengekauerten Jungen aus, dessen Lippen stumme Worte formten. So sehr Karl die Irrlichtförderung und Verarbeitung auch verabscheute, da sie dem Export und der Oberschicht vorbehalten war, sah er ein, dass sie bis zu einem gewissen Grad für Sicherheit sorgte. Jedenfalls hatte sie das bis heute. Ein Ächzen ertönte, das in ein gequältes Kreischen überging. Karl sah aus den Augenwinkeln eine Bewegung und wandte den Kopf. Langsam begann der Turm zu kippen, dann fiel er. Schreie setzten ein, die sich im Nu über den ganzen Platz ausbreiten. Mit einem Krachen und in einer Wolke aus Funken und Asche zerschmetterten die Eisenträger die Häuserreihe am Nordrand, die das Inferno bisher verschont hatte. Ein blaues Leuchten huschte über das zerfetzte Metall. Unter dem Regen aus Stein und Staub setzte sich die Menge in Bewegung. Karl wurde angerempelt und mitgerissen. Hastig gab er die Tarnung als alter Krüppel auf und ließ sich mehr stolpern als rennen von dem Gedränge in die nächste Gasse drücken. Mit seinem Gehstock schlug er nach Händen, die sich an ihm festklammern wollten. Vor ihm gingen Menschen zu Boden. Er stolperte fluchend über die sich windenden Körper, verzweifelt darum bemüht, nicht deren Schicksal zu teilen. Er kollidierte mit der Hauswand und konnte seinen Fall gerade noch mit dem Gehstock aufhalten. Schmerzen jagten durch seine Schulter. Ein Stoß erwischte ihn im Rücken. Karl taumelte, sah sich schon im Straßendreck liegen, als Grada seinen Arm ergriff und ihn zurückzog. Er stieß eine Frau mit Asche im Haar, die in Karls Richtung torkelte, zur Seite, dann schloss sie zu ihm auf und schirmte ihn mit seinem Körper auf. Endlich öffnete sich die Gasse auf eine der Hauptstraßen des Viertels und die Menge verlor ihre reißende Kraft. Karl kämpfte sich zum Straßenrand durch, aus den taumelnden Leibern in einen zugenagelten Hauseingang stützte er sich auf den Gehstock und zog die Krempe des Huts tiefer ins Gesicht. Wolf hat garantiert seine Finger im Spiel, murmelte Grada, die neben ihm wieder zu der krummen Bettlerin zusammengesunken war. Etwas, das Karl schon immer bei ihrer Größe bewundert hatte. Er sah zu der Gasse, aus der sie gerade gekommen waren, immer noch stolperten Menschen heraus. Hinter ihnen leuchtete das Inferno, aus dem das verborgene Eisenskelett ragte. »Ich hoffe nur, dass es nach außen hin wie ein gewöhnlicher Unfall aussieht«, sagte er. Ein kurzes, raues Lachen von Grada. »Er hat mit dem Feuer gespielt. Oder soll ich es besser sagen, mit dem Irrlicht? Denn das werden Sie herausfinden.« Mit sie meint Grada, Karls Leibwächterin, nun die Irrlichtkinder. Das sind die Menschen, die vor gut 20 Jahren bei einem Unfall das Irrlicht im Körper angereichert bekommen haben und die nun im Dienst der Regierung und der Königin stehen und sich vor allem darum kümmern, dass die Gesetze, die das Irrlicht betreffen, nachdem das Reichtum bringt, sind natürlich alle möglichen daran interessiert, das in die Finger zu bekommen, dass die Gesetze eingehalten werden. Und die Irrlichtkinder sind vor allem natürlich bei den Banden nicht sehr beliebt, aber auch der Rest der Bevölkerung ist nicht so gut, auf die zu sprechen. Und ich stelle noch kurz eines der Irrlichtkinder vor, das ist Cass. Der gehört zu einer speziellen Einheit, die sich gerade halt um diese Gesetzesverfolgung kümmern. Und der war jetzt auch bei dieser, der hat halt nachgeschaut, auch was bei diesem Brand jetzt passiert ist und ist auf dem Heimweg. Und wie die Menschen so auf die Irrlichtkinder reagieren und was er von den Menschen hält, das lese ich jetzt. Eine Schlange an Bediensteten, Karren, Lieferanten und Zugtieren hatte sich vor dem rechten der beiden Tore gebildet, die den Doppelpfeiler der Himmelsbrücke durchbrachen. Am linken Durchgang dagegen stand nur eine einzige Wache. Zwei nicht einmal nussgrause, blauschimmernde Narben prangten über der Braue des Irrlichtskind, dessen Leuchten kaum sichtbar war. Cass zögerte. Ziemlich sicher würde ihn die Brückenwache dank des Irrlichtschleichers nicht spüren, geschweige denn sehen. Aber er vermutete, dass das Kommen und Gehen aller Irrlichtkinder und ganz speziell seiner Einheit protokolliert würde. Es würde womöglich unangenehme Fragen geben, wenn ihn niemand zurückkommen sah. Er zog sich in die Gasse zurück und blickte sich kurz um. Der einzige Passant hatte ihm zu den Rücken zugewandt. Cass ließ den Irrlichtschleier fallen. Die Hände in die Tasche seiner abgewetzten Jacke gesteckt, schlenderte er auf die Straße und zum Aufgang der Himmelsbrücke. Er ging an der Reihe der wartenden Menschen vorbei und auf das linke Tor in dem hochaufragenden Doppelpfeiler zu. Münder öffneten sich, setzten zum Protest an, schnappten aber wieder zu, als die wartenden Cass ausrasierte Seiten über den Ohren bemerkten. Dann starrten sie ihn unter gesenkten Lidern oder ganz unverhohlen an. Einzig die irritierten Gesichter, als sie nicht fanden, wonach sie suchten, gaben ihm auch nach all den Jahren eine gewisse Befriedigung. Cass ballte die Hände in den Taschen, spürte Narbenwülste und Metall. Auch wenn er als einer der wenigen die Zeichnung nicht offen im Gesicht trug, war sie da und in Form eines Leuchtens für jedes andere Irrlichtkind sichtbar. Immerhin brauchte er so keinen Passierschein. Er ging an den zwei Brückenwachen vorbei, die gerade die Papiere eines Muskelprotzes mit speckiger Lederschütze kontrollierten. Mit einem Nicken grüßte am anderen Durchgang das Irrlichtkind, dessen Namen Cass dank des wenigen Kontakts zwischen den Einheiten vergessen oder nie gekannt hatte. Er ignorierte die Wache, so wie normalerweise die anderen Irrlichtkinder ihn und seine Einheit ignorierten, und trat durch die offenstehenden Flügel des Eisentors. Er wich einem mit Fässer beladenen Fuhrwerk aus und folgte der Brücke, die sich über die Dächer der Altstadt erhob und direkt auf die Felswand im Dunst vor ihm zustrebte. Der kalte Wind griff nach ihm, zerrte an seinen Kleidern und brachte die Holzboden unter seinen weichen Sohlen zum Vibrieren, fing sich singend in den Eisenseilen, die sich zur Spitze der beiden Doppelpfeiler zogen. Vereinzelte Bedienstete und der eine oder andere Handwerker kamen ihm entgegen. Sie alle wechselten die Seite und drückten sich beinahe an das gegenüberliegende Geländer. Cass unterdrückte den Impuls, den Irrlichtschleier um sich zu ziehen. Stattdessen zog er seine Kapuze ins Gesicht und sah hinunter auf die Altstadt, deren unzählige Fachwerkhäuser sich zwischen den Stadtmauern und der Teien zusammendrängten und scheinbar an der senkrechten Felswand vor ihm emporkrochen. Ein Zweispanner mit Wappen und Federschmuck klapperte an Cass vorbei. Unter dem Rand seiner Kapuze hindurch sah er die Fräuleins an der Scheibe gedrängt, die Gesichter halb hinter den Spitzenfächern verborgen. Mit einem Schnauben wanderte er den Blick aus. Vor ihm schälte sich die Himmelsbrücke aus dem Dunst von Torf und Kohle und strebte direkt auf Eria zu. Kunstvolle Eisentürmchen und gewundete Metallspitzen, die ein blauer Schimmer überzog, krönten Paläste und Villen an der Felsbank. Nur wenige Meter über den Dächern Istedts, ausreichend weit weg von dem Pöbel, damit die Bewohner nicht daran erinnert würden, wem man den Wohlstand zu verdanken hatte. Kas Hand wanderte über das Eisengeländer, das hier oben, ebenso wie die gefächerten Seile der Hängebrücke, für einen normalen Menschen höchstens von einem schwachen Schein umspielt würden. Für ihn aber hell strahlten. Das Irrlicht unter seinen Fingern kitzelte, flüsterte, lockte. Er verschmolz nur einen Teil seines eigenen Irrlichts mit dem Metall. Wenn er wieder ging, würde er es sich zurückholen und vielleicht auch ein bisschen mehr. So, was Kas da am Ende macht, ist nicht ganz legal. Und nachdem jetzt so ein Feuer durch die Stadt gewütet ist, wird es durchaus den Alltag durcheinander werfen. Die Menschen werden natürlich nicht erfreut sein, gerade auch wenn die Oberschicht sich ihre Paläste so ein bisschen abseits auf einer Klippe baut und eigentlich sich nicht interessiert, was da unten passiert. Was jetzt genau mit Kas passiert, der ja durchaus seine illegalen Dinge macht, oder ob Alba endlich zum Fliegen kommt und was auch die Banden für einen Profit aus dieser Katastrophe erhalten, das könnt ihr in Irrlichtfeuer nachlesen. Das wird es jetzt gleich im Anschluss hinter dieser Wand zum Verkauf geben. Oder ihr könnt es auch signieren lassen, wie ihr wollt.
Ja, das war Julia Lange mit Irrlichtfeuer, die Preisträgerin für das beste Debüt des Seraph 2017, erschien im Verlag Drömer Knauer. Und wenn ihr euch noch mehr für den Seraph-Preis interessiert oder für die Fantastische Akademie, den Verein, der den Preis verleiht, könnt ihr auch gerne auf unserer Website nachsehen unter fantastischeakademie.de und auch auf unserer Facebook-Seite. Gibt es noch viele weitere schöne Bücher zu entdecken und auch noch mehr über Irrlichtfeuer herauszufinden. Aber am meisten findet ihr natürlich heraus, wenn ihr das Buch einfach selber lest. Viel Spaß. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.